Ja, mein Name ist Andreas Binus oder Andi. Ihr dürft mich gerne duzen. Deswegen werde ich ab jetzt in die Du-Form wechseln. Ich komme ursprünglich aus Deutschland zu meiner Person, habe Medizin studiert in Erlangen, Nürnberg und dort auch einige Praktika gemacht, aber bin dann im Anschluss in die Schweiz gekommen und habe in verschiedenen Etappen im Wallis, in Aarau am Kantonsspital und in Zürich auch an der Uni meinen Facharzt für innere Medizin gemacht. Seit einigen Monaten bin ich Oberarzt für innere Medizin in einem kleinen Spital in Lachen am Zürichsee. Und außerdem mache ich wieder ein Aufbaustudium an der Uni Zürich für Psychosozialmedizin und Psychosomatik, weil gerade auch die psychische Komponente von Krankheit besonders heutzutage enorm wichtig ist. Epigenetik, auf dieses Thema kam ich über mein Studium und über die Forschung, die ich gemacht habe im Rahmen meiner Dissertationsarbeit. Und ich fand es einfach super spannend zu sehen, vielleicht, dass wir gerade direkt eintauchen in dieses Thema. Und nach werdet ihr vielleicht auch Fragen haben. Ihr könnt, wenn es wichtig ist, direkt mich unterbrechen. Wir werden aber auch am Ende der jeweiligen Session eine Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, eine Reise, die beginnt im Ursprung eines jeden von uns. In einer einzigen Zelle. Wisst ihr, was das für eine Zelle ist? Ist ganz einfach, das ist eine Eizelle, genau. Und wie viele Chromosomen enthält so eine Zelle? Ideen aus dem Biologieunterricht oder aus... Fast? Nein? 23, das ist absolut richtig. Die Eizelle 23, ein Spermium dann auch 23 und dann finden sich diese beiden Zellen. Ich könnte euch auch dazu ein Kurzvideo vielleicht noch zeigen in der Pause, wenn ihr wollt. Das ist heutzutage nicht nur animiert, sondern man hat es maßstabgetreu, kann man das nachbilden in speziellen Animationen, die in den USA, zum Beispiel an der Harvard-Universität, wo ich Forschung machen durfte, geschehen sind. Und man hat diese Entwicklungsschritte in Utero, also in der Gebärmutter, kann man gut nachsimulieren heutzutage. Bis es dann dazu kommt, braucht es ein paar Wochen. Und schon nach wenigen Wochen sieht man auch schon die Herzschlagaktionen. Und in dieser Zeit in der Gebärmutter formen sich sehr wichtige Mechanismen, die unsere weitere Gesundheit auch nach der Geburt bestimmen. Man hat eigentlich über Jahrhunderte hat man das nicht verstanden, bis William Bateson den Begriff der Genetik geprägt hat. Der hat die großen Zellen eben auch untersucht unter dem Mikroskop. Die größten Zellen, die wir so haben, sind eben die weibliche Eizelle zum Beispiel. Und er hat gesehen, dass dort Mechanismen sind, die sich vererben lassen. Und er hat eigentlich zurückgegriffen auf den bekannteren Gregor Mendel. Den kennt eigentlich jeder von uns aus dem Biologieunterricht. Wisst ihr, von was er so bekannt ist? Von den Pflanzen. Wie viele Pflanzen hat er denn in seinem Garten? Und früher war das ja oft so, dass es geistliche Leute waren. Es war ein Priester, ein Katholischer, und der hat in seinem Garten Experimente gemacht. Wissen wir ungefähr, wie viele Pflanzen der in seinem Garten hatte? Also wer denkt, es waren so um die 100 oder um die 1000? Oder waren es mehr als 1000 Pflanzen in seinem Garten? Mehr als 1000. Absolut richtig. Richtung 10.000 jemand? Was denkt ihr? Mehr als 10.000? Tatsächlich, es waren mehr als 10.000, es waren an die 13.000 Hybriden, die er in seinen Gewächshäusern hatte. Also für diese Zeit, in der er lebte, schon unglaublich, was die Leute da gemacht haben. Und er hat letztlich diese Postulate erstellt, die wir lernen müssen, dass wenn wir eine violette Pflanze mit einer weißen kreuzen oder eine blaue zum Beispiel mit einer weißen, dann kommt immer eine reine weiße, eine reine blaue raus und dann zwei Mischsorten. Und das hat er immer wieder reproduzieren können. Also muss irgendwas in dem Erbgut, sagt er, da drin sein, was sich da wiederholt. Und dann kam man drauf, ja, Krankheiten sind wahrscheinlich auch so, oder? Dass in unserem Erbgut sich irgendwo ein Fehler einschleicht vielleicht und ein Prozess, der sich dann auf die nächste Generation weiter vererbt. Und so hat man dann jahrzehntelang das Krankheitsverständnis gehabt. Und da schauen wir nochmal ganz kurz in die Grundlagen hinein, aber es ist nicht zu kompliziert zu machen. Wir haben unsere DNA, das sind die Gene, das ist der Bauplan unseres Körpers. Die DNA, die ist wie in einem Tresor in dem Zellkern eingesperrt. Warum? Weil wir wollen nicht, dass dort irgendwelche größeren Fehler passieren. Es gibt auch Maschinen, die darauf aufpassen, wenn diese DNA kopiert wird, dass die Fehler, die sich dort einschleichen könnten, wieder korrigiert werden in großem Umfang. Das passiert in jeder Minute unseres Lebens zigtausendfach zur gleichen Zeit, dass das wieder repariert wird. Was man macht, ich zeige das auch gleich in einem anderen Bild, man schreibt das, was in dem Tresor drin ist, man kann es auch mit einem Rezeptbuch vergleichen, man schreibt das ab, man macht sich eine handschriftliche Notiz, nimmt die raus in die Küche und dann fängt man dort draußen das Kochen an, damit das nicht verdreckt wird. Das nennt sich mRNA, also ein Messenger, ein Bote, den man rausnimmt und dort draußen außerhalb vom Kern produziert man die Einheiten, die uns als Leben ausmachen, als Lebewesen. Blaue Augen, Haarfarbe, Größe, Muskelmasse. Viele Dinge sind bestimmt durch den Bauplan im Zellkern, der sich in Proteinen letztlich ausdrückt. Und hier nochmal der Zellkern. Das Ganze soll die Zelle darstellen, ganz vereinfacht. Man nimmt aus dem Kern, man schreibt es ab und außerhalb erst übersetzt man es und baut es in Proteine um. Und Proteine sind die Grundeinheiten unseres Wesens, unseres Seins. Proteine können Struktur geben, Proteine können aber auch Funktion geben, indem sie Enzyme sind. Was sind Enzyme? Biokatalysatoren, das habt ihr vielleicht alle gelernt. Wir wollen es einfach nicht zu lang machen. Das wäre nochmal eben so ein Bild, so ein einfaches. So sieht es aus, ist immer noch stark vereinfacht von einer Zelle 3D. Und das wäre der Kern. Man hat außenrum die Fabrikeinheiten, die Energieträger, die Mitochondrien, wie ihr wisst vielleicht. Weiß jemand, was das für eine Zelle sein könnte des Körpers? Eher Hirn, Nervenzelle oder eher Muskelzelle oder was glaubt ihr, was es ist? Ideen? Kraftwerke der Zelle sind drin, genau, die Mitochondrien, die brauchen wir. Kommen die von Mutter oder Vater? Die werden immer von der Mutter vererbt. Wir bekommen also ein bisschen mehr von unserer Mama. Die sind dann doch ein bisschen wichtiger vielleicht. Was könnte es sein? Hier sind Hinweise, Mikrovilli. Gibt es nicht überall, was? Darm, absolut. Allein die Struktur eines Mikrovillus, eines einzelnen dieser Filamente hier, die ist so komplex, dass man jetzt darüber schon ein ganzes Jahr fast dozieren könnte. Ich möchte nur zeigen, dass es so komplex ist, ja, und alles letztlich zurück, wie so eine Zelle aussieht, ist alles in einem Bauplan in dieser Matrix hier aufgeschlüsselt. Das sind immer Basen, Triplets, die für eine Aminosäure kodieren. Und wir wissen das vielleicht noch, das Uranin, das Cytosin, das Adenin und das Guanin. Und die beiden, die paaren sich, die finden sich komplementär. Und dann lässt sich das ablesen und übersetzen, Translation. Hier sieht man das mal ein bisschen, schade, dass es ein bisschen zu hell ist. Hier sieht man zum Beispiel das angefärbt, so eine Zelle mit dem Kern und außenrum grüne, wie so grüne Fäden, die geben dem Ganzen Stabilität. Tut mir leid, dass man das nicht besser sehen kann. Ich glaube, das hilft uns auch nicht. Hier nochmal das Ganze, eine Zelle angefärbt mit moderner Technologie. Was hier besonders ist, wisst ihr, was das sein könnte gerade, dieser Zeitpunkt, in dem dieses Bild gemacht wurde? Zellteilung, absolut. Und was wäre das Blaue dann? Das wäre der Zellkern, ja? Und dann sieht man das leider nur angedeutet hier, das sind einzelne Stränge, die angreifen an der DNA, am Erbgut, und die das auseinandergezogen haben und es bildet sich jetzt schon eine neue Membran. Hier in der Mitte hängen die beiden noch zusammen. Es braucht ungefähr 24 Stunden, bis die beiden geteilt sind. Und das passiert gerade zeitgleich millionenfach in jedem unserer Körper. Und man muss sich mal vor Augen halten, dass hier das ganze Erbgut in jeder einzelnen Zelle drin ist. Der gesamte Bauplan, wie du und wie ich aussehen, ist in jeder einzelnen Zelle und er wird komplett abgeschrieben innerhalb von 24 Stunden. Ja, ich habe schon gesagt, wir haben irgendwo wie die DNA, also der Bauplan, der kann mit Büchern, mit einer Bibliothek verglichen werden. Das wäre das Genom. Ganz viele Bücher, die wir zu Hause haben. Und diese gesamten Informationen sind alle in dem Kern drin, auf Strängen von DNA, und im Normalzustand ist die wild durcheinander, denkt man, wenn man es genau analysiert, weiß man, dass aber kleine Spulen, kleine Rollen zwischendrin sind, aber in der meisten Zeit schaut es recht wüst aus. Außer kurz bevor sich die Zelle teilt, da organisiert sich das Ganze dann und dann lassen sich die einzelnen Bücher, die Chromosomen, die lassen sich dann darstellen und markieren auch. Das ist dieser Zeitpunkt kurz vor der Zellteilung. Auf diesen Genen und auf, wie gesagt, 46 Chromosomen, 23 von Mama, 23 von Papa, kann man dann ablesen, wunderbar, zum Beispiel, dieser Junge wird 1,85 groß und hat braune Augen und dann wird das umgesetzt von unseren Maschinen. Total spannend. Die Buchstaben, die geben uns eben dann vor, was es genau ist und da kann man sich denken, wenn ein so ein Buchstabenteil schon irgendwo einen Fehler hat, dann kann sich alles verschieben und macht keinen Sinn mehr und dann passieren Fehler. Das ist noch interessant. Ich wollte es eigentlich als Frage in den Raum werfen, aber hier habe ich es jetzt euch schon verraten. Wir haben neben den 46 Chromosomen haben wir 20.000 Gene. Und bis in den Anfang 2000er Jahren haben wir, also 1999, 2000 rum, da wurden Wetten abgeschlossen von den Wissenschaftlern, wie viele Gene hat der Mensch. Man hat geschätzt, irgendwas zwischen 30.000 und 120.000 Genen oder 130.000 Genen, irgendwo waren da so die Wetten. Und letztlich haben wir recht wenig Gene, muss man sagen. Die ganze Wissenschaft hat das fasziniert, wenn man das vergleicht mit anderen Spezies. Zeige ich gleich. Oder kommen wir noch drauf. Und in diesen Genen haben wir Basenpaare, das sind diese Buchstaben, die ich schon gezeigt habe, die immer komplementär zueinander sind. Das sind 3000 Millionen Basenpaare, also 3 Milliarden Basenpaare. Seht mal. Die Frage war nämlich, was macht uns als Menschen besonders, wenn wir uns mit dem Tierreich oder dem Pflanzenreich vergleichen? Was ist der Unterschied? Und wenn wir die Basenpaare betrachten, das sind jetzt Gigabasenpaare, das waren diese 3 Milliarden beim Menschen, da steht nur eine 3, weil es Gigabasenpaare sind, da hat die Maus 2, aber eine Amöbe, dieser einfache Einzeller, der so ein bisschen schleimig da dahin quabbelt, hat 670 also Milliarden Basenpaare, da finden wir irgendwo nicht die Antwort, was uns als Mensch besonders macht. Dann haben sie sich gedacht, okay, vielleicht sind es nicht die Basenpaare, vielleicht sind es die Chromosomen, die uns als Menschen outstanding machen. Chromosomen. Was glaubt ihr? Der Mensch hat 46, haben wir schon gesagt. Und dann hat man aber Folgendes gesehen. Hund 78, ein Farn 1260 Chromosomen. Das ist sehr interessant. Also das hätte man auch nicht gedacht, bis man genau geschaut hat und 1260 Chromosomen beim einfachen Farn. Also die Anzahl der Chromosomen scheint uns nicht besonders zu machen im Vergleich zu dem Tier- oder Pflanzenreich. Vielleicht sind es die Gene, hat man gedacht, das Huhn 17.000, der Mensch 20.000, aber die Kartoffel hat 39.000 Gene. Da hat man echt ein großes Fragezeichen erstmal gehabt in den Augen der Wissenschaft. Warum? Was macht uns als Menschen dann überhaupt besonders? Woher die Komplexität? Man kam der Sache auf die Spur, als man Zwillingsstudien durchgeführt hat. Welche Art von Zwillinge sind das? Eineige, genau. Was heißt es, wenn ich ihre Gene anschaue? Völlig gleich. Das Erbgut ist völlig identisch. Die Gene sind gleich. Alle Zellen enthalten die gleiche DNA. Bei den Zwillingen. Jetzt, die interessante Sache ist, ich komme auf das Bild gleich zurück, ist, dass man dann diese Zwillingsstudien sich angeschaut hat und geschaut hat, wie entwickeln sich jene, die in dem gleichen Haushalt, die nicht irgendwelche Probleme in der Familie hatten, jene, die im gleichen Haus mit den gleichen Eltern die ganze Zeit über aufgewachsen sind und hat da zigtausende weltweit zusammengefasst. Und wo man drauf kam, war, interessanterweise haben sich diese Zwillinge, obwohl sie die gleichen Gene haben, haben die einen Autismus, Asthma, bipolare oder psychische Störungen entwickelt, während das Geschwisterteil, das andere, gesund blieb. Und man hat nicht verstanden, wo kommt das her? Die haben doch genau die gleichen Gene. Und man hat sich das auch nochmal hier grafisch dargestellt, angeschaut. Und man hat herausgefunden, für manche Erkrankungen, wie Depression, da gibt es eine hohe Konkordanz. Das heißt, wenn ich es habe, hat es mein Bruder auch. Oder ich als Schwester, hat es meine Schwester auch. Und für andere Krankheiten, da kann es sein, dass einer eine Schizophrenie hat und der andere zum hohen Prozentsatz eben nicht. Also es gibt Sachen, die sind mehr in den Genen verankert und andere Sachen, die kommen irgendwo im Lauf des Lebens dazu. Und wir hatten nicht verstanden, wie kommt es dazu, dass manche das bekommen und andere nicht. Wenn man uns die embryonalen Zellen anschauen, das, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, dann muss man verstehen, dass aus jeder embryonalen Zelle kann sich theoretisch jede Zelle, die wir haben, Knochen, Muskel, Augen, Sehstäbchen und Zapfen, Gehör, das kann sich jede Zelle daraus entwickeln. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt in unserem Leben werden da Riegel reingestellt, da komme ich gleich drauf, die das nicht mehr möglich machen, denn wenn ich einen Muskel habe, dann bleibt Muskel Muskel und die Nachkommen von den Muskelzellen, mir rutscht das immer raus, die Nachkommen bleiben Muskeln, während Nervenzellen Nerven bleiben. Warum? Weil wir, da kommen wir gleich drauf, weil wir Veränderungen haben, die das, was das Gen ausmacht, beeinflusst. Wir haben große Diskrepanzen in unserer Welt heutzutage. Wir haben Leute, die sind enorm übergewichtig, wir haben Leute, die sind sehr schlank und sterben den Hungertod jeden Tag. Wenn ich euch frage, was schätzt ihr, wie viel sterben mehr? Diejenigen, die sich überernährt haben, und zwar vielleicht falsch überernährt, oder die an Hunger sterben jedes Jahr? Welche sterben anzahlmäßig mehr? Genau, durch Überernährung. Das ist eine Fehlernährung und da haben wir deutlich mehr jedes Jahr. Und wisst ihr was? Wenn man einen sehr schlanken Indianer zum Beispiel oder jemand aus dem Dschungel nach Nordamerika bringt, und da gibt es verschiedene Studien, oder auch die Japaner, die nach USA ausgewandert sind, die Japaner selber, die haben fast kein Problem mit Übergewicht. Jetzt, wenn man die nach USA bringt oder auch die Indianer, die so auf den Bildern immer aussehen und sie wandern ein in die großen Städte, dann hat man innerhalb ganz kurzer Zeit hat man solche Indianer. Das ist sehr spannend, weil das kann nicht in den Genen alleine liegen, weil es innerhalb von ganz kurzer Zeit sogar die gleiche Generation nimmt massiv zu innerhalb weniger Jahre. Und wenn die Indianer da oben bleiben, da gibt es solche Indianer gar nicht, obwohl es der Bruder oder die Schwester sein kann, die einfach nur umgezogen ist. Und man fragt sich, was ist da passiert, dass die so überproportional dick werden im Vergleich zu uns zum Beispiel. Wenn wir jetzt nach USA gehen, dann passiert es uns vielleicht auch, wenn wir die Burger-Mentalität annehmen. Aber wenn man gerade Leute aus den entlegenen Gegenden nimmt, Ureinwohner, und sie dorthin bringt, dann gibt es eine ganz schnelle Explosion. Und auch dort hat man studiert und diese Mechanismen analysiert. Und andere Faktoren für dieses Übergewicht finden wir, bei meinen Geschwistern. Wenn ich jetzt Übergewicht habe, dann wird meine Schwester zu 40% auch übergewichtig sein. Und sogar wird es sich auf meinen Ehepartner auswirken. Aber was sehr interessant ist, meine Freunde, mit denen ich engen Kontakt habe, die haben ein sehr hohes Risiko, auch an Übergewicht zu erkranken. Wir sehen, was ich mit diesem Slide zeigen will und was auch die Studie im New England Journal zeigt, ist, dass es neben den genetischen Faktoren auch Lebensfaktoren gibt oder andere Faktoren, die das beeinflussen. Das überspringe ich und zeige euch gleich die Grafik. Man hat also herausgefunden, dass auch zum Beispiel bei Krebserkrankungen, dass 90-95% der es sind Umweltfaktoren, die das beeinflussen, nur 5-10% genetische Faktoren, die wir heute entschlüsseln können. Aber der Großteil an Krebserkrankungen ist laut laut sehr modernen Studien durch die Umwelt bedingt. Also anstelle unserer Gene ist es unser Lebensstil und unsere Umwelt, die für 90-95% der meisten chronischen Erkrankungen verantwortlich sind. Bevor wir die genauen Mechanismen uns anschauen, wie es zu diesen Phänomenen kommt, möchte ich noch eine weitere interessante Tatsache erwähnen. Das Wort hier oben klingt kompliziert, Transgenerationstransmission, das heißt einfach, was passiert, wenn mein Großvater oder mein Vater einen gewissen Lebensumstand ausgesetzt war, was passiert dann mit den Kindern und Enkelkindern? Und da hat man gesehen, ein Mangel an Essen für den Großvater war verbunden mit einer längeren Lebensspanne der Enkel. Essen in großer Fülle, und zwar in den Kriegsjahren oder in Schweden frühen 20. Jahrhundert, da gab es eine Hungersnot. Dann danach gab es wieder viel Essen, weil die Ernten gut waren. Und diejenigen, die im Alter von 8 bis 12 Jahren, dort ist ein sehr interessantes Alter, wo wir unsere Gene prägen können, das war verbunden mit einer deutlich kürzeren Lebensspanne der Enkel. Das heißt, diejenigen, die sehr, sehr viel geschmachtet haben und viel gegessen haben, die hatten bei den Enkeln noch eine deutlich kürzere Lebensspanne. Und das Resultat war früher Tod aufgrund von Diabetes und Herzerkrankungen. Dann hat man sich ähnliche Studie gemacht bei den im niederländischen Hungerwinter, ist sehr gut dokumentiert aufgrund des Zweiten Weltkrieges, wo die Rationen genau festgelegt waren. Das wurde begonnen mit 1000 Kilokalorien pro Tag und endete mit 400 bis 500 Kilokalorien pro Tag im April 1945. Ganz schlimm, wer weiß, es ist überhaupt nichts mehr. Da stirbt man fast. Und im Mai 1945 wurden die Niederländer freigelassen. Die Rationierung beendet, die Hungersnot endete und jeder aß, so viel er wollte. Was waren die Ergebnisse? 60 Jahre nach diesem Ereignis hatten die Menschen weniger Methylierungen auf ihren Genen. Andere Studien der gleichen Gruppe fanden heraus, dass Kinder, die während der Hungersnot gezeugt und später deren Kinder, eine schlechtere Glukosetoleranz hatten, also ein höheres Risiko für Diabetes, Hypercholesterinämie, Fettstoffwechselstörung, höherer Blutdruck, höhere Raten an Übergewicht im Erwachsenenalter. Das hat sich nicht nur auf die Kinder, sondern auch noch auf die Enkel ausgewirkt. Sehr spannend. Und so hat es die Time und viele andere Zeitschriften in den letzten Jahren immer wieder aufgenommen, warum unsere DNA nicht unser Schicksal ist, was man sehr lange geglaubt hat. Wir haben es gerade vorhin schon gesehen. Pilze oder Bakterien, Würmer oder Fliegen oder sogar Mäuse, da gibt es große Unterschiede in der Verteilung unseres Erbgutes. Wenn wir hier beim Bakterium und bei einem Pilz 80-90% genetisches Material haben, dann heißt dieser Balken, wie viel davon wird gebraucht. Ja? Also wenn ich 80-90% habe, heißt es beim Bakterium 80%, was da drin ist im Zellkern, das braucht das Bakterium, um zu leben, und es wird auch umgesetzt, übersetzt. Und beim Menschen und bei der Maus zum Beispiel, da werden nur 2-3% gebraucht und man hat nicht verstanden, was ist mit dem ganzen restlichen anderen Zeug, was da im Zellkern drin ist. Und man hat gesagt, das muss Müll sein. Man hat es als sogenannte Junk-DNA bezeichnet. Müll. Und erst in den letzten Jahren kam man drauf, was eigentlich diese Mülltonne hier bedeutet. Das ist unglaublich spannend. Und zwar kam man hier eben auf die Epigenetik. Es sind vererbbare Veränderungen in der Genexpression, das heißt, wie das Gen, also wie diese Information gelesen wird, ohne die DNA selbst zu verändern. Unsere Gene, die Abfolge, die bleibt immer gleich. Aber jetzt kommt man drauf, dass die Raupe, die diesen Prozess durchläuft, genau die gleichen Gene hat wie der Schmetterling. Nur, wie bei der Computertastatur, ist ein Teil aktiviert und ein Teil inaktiviert. Und das war so spannend. Das hat man im Tierreich anhand der Raupen und anhand der Königinnenbienen hat man das erste Mal wirklich entdeckt und verstanden. Die gleichen Bienenlarven bekommen eine andere Ernährung, Gelée Royale, und der Prozentsatz an großen Königinnenbienen nimmt drastisch zu, obwohl die gleichen Gene drinstecken. Das gleiche Tier in einer anderen Ausdrucksform hier. Wenn ich mir die Gene analysiere, sind das genau die gleichen. Und so verstehen wir jetzt ein bisschen, dass es gar nicht darauf ankommt, wie viele Gene ich habe. Weil wenn dieses ganze Buch gefüllt ist mit Genen, dann kann ich Teile von diesem Buch hier mit einer Klammer ausklammern. Das ist einer der wichtigen Mechanismen. Ich klammere einen Teil aus und sage, vielleicht ist dieser Teil schädlich. Vielleicht könnte der zu Krebs führen, wenn ich ihn jetzt ablesen lasse. Ich mache da eine Klammer rum oder ich setze Marker, die mir besonders wichtig sind. Und so kann ich zusammensetzen Puzzleteile aus verschiedenen Bereichen und kann eine Fülle gewinnen, was uns extrem besonders machen kann. Schauen wir die drei zugrunde liegenden Mechanismen an, für die gerne Text sehen. Ich bin nicht so ein Textfreund, aber manchmal braucht man es mal vor Augen. Das sind diese drei entdeckten Mechanismen. Ich zeige es euch gleich nochmal im Bild grafisch. Histonmodifizierung, das ist Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung und Ubiquitinierung. Das ist ein Mechanismus, DNA-Methylierung und miRNA-Einflüsse, das ist eine MicroRNA. Ich zeige es gerade im Bild. Wenn hier das Chromosom ist, dann haben wir unser Erbgut aufgewickelt auf sogenannte Spulen. Histone heißen die. Damit das Ganze wie bei Lockenwicklern. Das könnt ihr euch vielleicht vor Augen malen. Beim Lockenwickler, ich wickle es rum, dann kommt die nächste. Zwischendrin hat es immer so ein bisschen Abstand. Und da kann ich hier, wo das aufgewickelt ist, kann ich jetzt kleine Signale dran setzen. Hier sehen wir diese Spulen mit den kleinen Schwänzchen oben dran. Da kann ich oben drauf so einen Marker draufsetzen und sagen, lesen oder nicht lesen. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus. Das ist das nochmal im Groß. Wir nennen diese Spulen Histone. Die DNA ist wunderbar drumherum gewickelt, damit das überhaupt alles in den Zellkern reinpasst. In jedem einzelnen Zellkern von uns 2 Meter lang, ein 2 Meter langer Strang, aufgewickelt auf diese Spulen. Und das sind dann die verschiedenen Gene, die zeigen uns, wie wir gebaut werden. Und da kann ich dann Marker setzen. Seht ihr? Rot heißt bitte nicht lesen, dann bleiben diese Spulen geschlossen. Da bleibt es zu. Grün hieße, wenn ich was grün mache, es öffnet sich und ich kann die Lesemaschine kann ansetzen und kann das dann ablesen. Und wenn es rot ist, wäre das Gen hier, diese Gene X und Y wären dann blockiert, weil man kann sie nicht öffnen. Also wirklich, stellt euch das vor wie Spulen, wo unser Garn aufgewickelt ist. Und die, je nachdem, was ich für ein Zeichen vorne stehen habe, eine Ampel mit grün oder rot, werden die gelesen oder eben nicht gelesen. Das kann man sehr komplex auch darstellen und auch chemisch dann diese Strukturen. Ich möchte es nicht zu schwer machen. Hier sehen wir, neben diesen runden Spulen gibt es diese anderen Mechanismen noch, Methylierung und die MicroRNA, der letzterkannte Mechanismus. Versteht, MicroRNA, das sind Kopien, die sind genauso wie die außerhalb des Zellkerns, kommen vom Zellkern raus, finden sich, docken an und inaktivieren diesen ganzen Strang. Nur für die, die es interessiert, für Männer vielleicht nochmal, wir wollen nicht unbedingt die Lockenwickler nehmen, sondern hier das Auto. Wir haben hier diesen wunderbaren Audi. Und dieser Audi, den kann ich je nachdem tunen. Und dann schaut er zum Beispiel so aus. Der schaut ja auch schon recht gut aus. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr. Und man müsste sich jetzt vorstellen, ich möchte mit diesem Auto in die Wüste fahren und ich möchte eine Wüstenrallye machen. Dann bringt mir dieser getunte, der sehr flach gelegt ist, nichts. Ja? Und genau so ist das mit diesen genetischen Markern. Manchmal sind die von Vorteil, wenn ich mit diesem Auto auf eine Rennstrecke fahre oder auf einer deutschen Autobahn, dann bringt das mir was, aber nicht in der Wüste. Und so müsste ich dann für die Wüste von hier oder sogar noch einen Schritt Richtung Geländewagen gehen. Und genauso kann man sich das hier vorstellen. Ich kann gewisse Bereiche tunen, ein- oder ausschalten. Was heißt, es verändert das, was dann produziert wird. Deswegen ist die Frage, wie viele Gene wir haben, sinnvoll oder nicht sinnvoll? Die macht keinen Sinn. wie viele Gene wir haben. Weil jedes Gen kann ich zerlegen in Einzelteile und die werden unterschiedlich abgelesen. Und das hat man hier zum Beispiel gesehen an diesen interessanten Mäusen. Wisst ihr, wie diese Agouti-Mäuse, die haben genau das gleiche Erbgut, diese beiden Mäuse. Die sind identisch und trotzdem ist einer so dick geworden und der andere ist so schön schlank geblieben. Das ist eine gesunde Maus hier. Und die hier ist fett, aufgequollen und verliert schon ihre Haare. Wisst ihr, wie es dazu kam? Ich zeige es euch an dieser Grafik hier. Die haben genau die gleiche Sache und man hat denen was zu essen gegeben. Den einen hat man ganz normale Nahrung gegeben. Und was kam raus? Wieder eine fette Maus. Die andere, der hat man Cholin und Vitamin B12 gefüttert. Und was kam im Labor raus? Eine gesunde, schlanke Maus. Man hat erst nicht verstanden, was der Mechanismus dahinter ist. Hat man die Genanalysen gemacht, kam man drauf, es ist dieses Gen, das heißt Agouti-Gen, der hat es entdeckt, hat es nach sich benannt. Ist ein Gen, das dann durch das Essen, allein durch das, was die Maus zu essen bekommen hat, wurde dieses Gen ausgeschaltet. Ein schlechtes Gen ausgeschaltet. Das war ein Durchbruch in der Wissenschaft. Man hat herausgefunden, welche Nahrungsmittel schalten unsere Gene ein und aus und modifizieren sie zu einem besseren hin. Und da sind folgende Gruppen hier identifiziert. Cashewnüsse, Zimt, Turmeric, also Kurkuma, Soja. Da ist auch Brokkoli dabei, Knoblauch. Das sind Sachen, die unser Erbgut beeinflussen können, wenn das gegessen wird. Man hat auch versucht herauszufinden, was in den Lebensmitteln denn verantwortlich sein könnte. Was wir hier sehen zum Beispiel in den Nahrungsmitteln wie Sesam, Paranüsse, Fisch, Paprika, Spinat, da ist das Methionin zum Beispiel recht gut, spielt eine Rolle in der SAM-Synthese. Und vielleicht hat der ein oder andere schon auch in der Naturheilkunde gehört, wie man Depressionen manchmal mitbehandelt, mit dem sogenannten SAM-SAM-E. Folsäure, Vitamin B12, das ist ein bisschen schwierig, das ist in tierischen Produkten enthalten, wird aber auch von Bakterien unter der Zunge produziert. Es gibt Menschen, die sich vegan ernähren und keine tierischen Produkte zu sich nehmen und trotzdem genug Vitamin B12 haben. Man hat herausgefunden, dass das zweierlei sein kann. Das kann sein, dass man kleine Reste von zum Beispiel an Erde, das an Gemüse dran ist, Vitamin B12 aufnimmt. Oder aber auch, was entdeckt wurde, ist, dass Bakterien unter der Zunge das produzieren. Aber das hat nicht jeder leider, weil wir unterschiedliche Darmfloras haben und auch im Mund andere Bakterien. Und wir kommen im zweiten Teil heute noch ein bisschen auf das Mikrobiom zu sprechen, wenn es euch interessiert, auch mit Epigenetik in Zusammenhang stehend letztlich, weil es etwas ist, was uns beeinflusst und was total spannend ist. Auch hier das zweite Slide, ich will nicht alles einzeln durchgehen, viele wichtige epigenetisch relevante Mechanismen aus den, und Brokkoli ist eine der gesündesten Sachen, auch wenn ich es nicht so mag persönlich, aber wenn du was weißt, dann isst man es halt doch ab und zu mal. Wir sind jetzt beim Essen gewesen und jetzt hat die Wissenschaft den nächsten Schritt getan und hat gesagt, ist es denn nur das Essen, das unsere Gene ein- oder ausschalten kann? Und wenn ich schon so frage, nein, ist es nicht. Der nächste Schritt war Epigenetik und Verhalten und ich könnte jetzt hier 2 Stunden, aber es wird euch langweilig, euch erzählen, was es da alles an interessanten Studien gibt. Wir schauen uns nur 1 oder 2 an, aber es zeigt uns, dass Kurz- und Langzeitgedächtnis, Gehirn- und psychologisches Trauma, Aggressivität bei Kindern, Drogenabhängigkeit, Depression, Suizid, diese Sachen, die beeinflussen unser Erbgut, hier eine Studie. 2008, 18 Männer als Kinder missbraucht, haben sich später das Leben genommen. 12 Kontrollpersonen, das sind Leute, die starben plötzlich an anderen Ursachen. Was wären andere Ursachen? Autounfälle oder sonstige Unfälle. Die sind auch gestorben und hatten keinen Kindheitstrauma. Jetzt hat man sich das Gehirngewebe untersucht. Und solche Studien sind ethisch schwierig, aber die sind ja schon tot, dann kann man das machen. Also in Leuten, die jetzt an schwerer Depression leiden und noch am Leben sind, kann ich nicht einfach so das Hirn zerschneiden. Aber bei denen konnten die es machen und haben da reingeschaut in das Gewebe von Selbstmördern und das zeigte wesentlich höhere DNA-Methylierungen in Genen, die ribosomale RNA kodieren, spannend. Das heißt auf Deutsch, denn ihr Erbgut, das war bestückt mit diesen Markern, von denen ich gesprochen habe, die hatten plötzlich Signale hier dran stecken, diejenigen, die sich das Leben genommen haben, die Selbstmörder, im Vergleich zu denen, die einfach so gestorben sind. 2009 eine weitere Studie, an Selbstmördern. Gehirne von, ich denke ein bisschen dreist vielleicht, aber in der Medizin ist es unser Alltag, dass wir die Menschen, die sterben, wo wir nicht wissen warum, dass wir die obduzieren, zerlegen und schauen, was die Ursache ist. Das hat man hier auch gemacht. Gehirne von anderen Selbstmördern, die nicht in der Kindheit misshandelt wurden, zeigten nicht die gleichen DNA-Methylierungsmuster als jene von Selbstmördern, die missbraucht wurden. Es gab also keinen Unterschied zwischen nicht missbrauchten Selbstmordopfern und Kontrollgruppen in Bezug auf die Todesgenese, aber die Methylierungen waren unterschiedlich. Das ist das Gleiche eigentlich nochmal gezeigt worden. Was also alles Einfluss haben kann, sind unsere Handlungen, Gewohnheiten, Stress und Erfahrungen. Viele Sachen, auch toxische Substanzen in der Ernährung, die sich auf unsere Verhalten und unser Wesen auswirken. Das habe ich schon gezeigt. Jetzt möchte ich euch zeigen, dass diese Marker hier, dass die zu zwei Zeitpunkten in unserer Entwicklung am meisten gesetzt werden. Das müssen wir wissen. Hier sind wir. Zwei Zeitpunkte, an denen hier die allermeisten Marker für unser Leben gesetzt werden. Einmal embryonal und einmal in der Phase zwischen 7 oder 8 und 12 Jahren, was ich vorhin gezeigt habe, wo man das erste Mal auf die Schliche kam, als man diese Transgenerationstransmission anschaute. In diesen beiden Phasen hier, also sagen wir generell in der Kindheit, aber da gibt es zwei Peaks. Embryonal, das heißt, eigentlich fängt es schon im Mutterleib an. Das heißt, es ist ganz wichtig, für Mütter gesund zu leben. Das wissen wir eh. Aber das wird jetzt doch mal hier bewiesen, genetisch, ja, und epigenetisch. Und in dem Alter so 7 oder 8 bis 12, dort werden ganz viele Marker gesetzt für unser Leben. Und manche von denen können wir eben dann nicht mehr ändern. Wenn wir hier also eine gesunde Lebensweise führen, dann haben diese Kinder, werden die später deutlich weniger fettleibig, sie werden weniger häufig Krebs bekommen. Und das ist jetzt in einer nach der anderen Studie nachgewiesen. Dann hat man diese Emotionalstudien, die hat man mit den Kindern auch, das kann man bei Menschen nicht machen. Ja? Das wäre ethisch nicht korrekt. Aber man kann das im Tierversuch machen, da müssen leider viele Ratten und Mäuse dafür sterben. Aber diese Studie ist eine der spannendsten in diesem Bereich, deswegen habe ich sie mitgebracht und ausgewählt. Das GR steht für Glucocorticoid Receptor, ein Rezeptor, der das Stresshormon Cortison nimmt und andocken lässt. Jetzt sehen wir, dass dieser Rezeptor, der ist jetzt rot, das haben wir vorhin gesagt, das ist inaktiviert. Ja? Was heißt das? Der Rezeptor, ein Rezeptor ist wie ein Schlüsselschloss, der kann das Cortison nicht aufnehmen. Das heißt, diese Tiere, die haben mehr Cortison im Körper zirkulierend. Und wenn mehr Cortison zirkuliert, das heißt mehr Stress, vielleicht kennt ihr das von Prüfungsphasen. In Prüfungsphasen, da gibt es viele Studenten, die mehr Pickel haben als sonst. Warum? Weil mehr Cortison, mehr Stress, nicht allen geht es so, manch einer grinst hier. Mehr Stresshormon im Körper setzt das Immunsystem ein bisschen herab und dadurch kann es leichter zu Pickeln kommen. Wir wissen aber auch, dass diese Leute trotzdem meist erst dann krank werden, wenn die Prüfung vorbei ist und der Körper so, oh, und dann kommt meistens dann der Schnupfen oder die Grippe. Jetzt hat man diese Mäuse angeschaut, die diese Rezeptoren also inaktiviert hatten. Und da gibt es zwei verschiedene Gruppen von Mäusen. Wir haben, oder Ratten waren es sogar, glaube ich, weil ich sage immer Angry Rat hier. Also es gibt die freudige Ratte und es gibt die Angry Rat. Und was der Fall ist, dass diejenigen, die dieses Gen hier inaktiviert hatten, waren viel aggressiver und die haben nicht ihre Kinder liebkost, geleckt. Also die Ratten lecken immer ihre Kinder und zeigen ihnen dadurch, dass sie ganz gern haben. Hier. Und wenn die Mama-Ratte ihre Kinder geleckt hat, dann kamen da Kinder raus, die freudig wurden. Wenn die Mama-Ratte schon nicht so der Hit war, die war noch nicht so wirklich aggressiv vielleicht, aber die hat sich nicht viel um ihre Kleinen gekümmert, dann wurden die mit jeder Generation aggressiver. In einem zweiten Schritt haben sich die Wissenschaftler gefragt, nehmen wir jetzt mal so eine Angry Rat, nehmen wir mal die hier und geben sie in den Käfig von, also nehmen wir so eine Angry Red und geben sie in den Käfig von so einer hier. Und zwar von einer, die sich sehr rührend um die Kleinen gekümmert hat. Was man rausgefunden hat, dadurch, dass die jetzt liebkost wurde, diese ärgerliche Ratte, hat sich leider ihr Gen nicht mehr verändert. Da war es leider zu spät. Aber das Interessante war, wenn eine ärgerliche Ratte von einer Mutter fürsorglich behandelt wurde und dann wieder Nachkommen entwickelt hat, was glaubt ihr, was passiert ist? Absolut. Es war ein großer Durchbruch, ein weiterer großer Durchbruch in der Medizin, das zu verstehen. Hier, wenn diese Angry Red liebkost wurde und dann Nachkommen produziert hat, kamen wieder solche raus. Da ist es also so krass gewesen, das zu zeigen, dass es wirklich plastisch ist. Leider kann man eben nicht mehr alles zu Lebzeiten verändern, auch bei uns nicht. Deswegen gibt es den einen oder anderen, der die eine oder andere Krankheit entwickeln wird. Aber wenn wir heute und hier uns entscheiden, gewisse Änderungen in unserem Lebensstil und Denken umzusetzen, dann werden unsere Nachkommen und die dritte und vierte Generation sogar profitieren. Und das zeigen alle diese Studien und das war jetzt ganz einfach, gerade in einfachem Deutsch dargestellt. Wir wissen heute von über 900 Genen, die allein die Zuwendung zu unseren Nachkommen oder zu unseren Kindern beeinflussen. Das ist unglaublich. Das lese ich jetzt nicht alles einzeln vor, es hat enorm Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Die epigenetischen Marker, die werden durch die Umwelt gesetzt und beeinflusst im Positiven. Und neben dem Brokkoli auch, wir wissen in der Schwangerschaft, und wenn man schwanger werden will, schon vorher sollte man Folsäure zum Beispiel zu sich nehmen, weil es sonst Neuralrohrdefekte geben kann und andere Probleme. Und das hier hat Einfluss auf diese Mechanismen, genauso wie negative Eigenschaften. Das Rauchen oder die Lasten unserer Eltern oder auch Großeltern sich leider auf uns und unsere Gesundheit auswirken und die Gesundheit unserer Nachkommen. So bei mir als jemand, der viele Tabletten verteilt, bei mir als jemand, der gerne Süßes isst, habe ich mir die Frage schon stellen müssen, vielleicht doch der Salat oder das gesunde Sandwich. Wir können, wenn wir weise sind, uns schützen. Lange hat man wirklich in der Medizin gelehrt, dass wir nichts tun können und dass wir ausgeliefert sind unseren Genen. Und die Schönheit der Epigenetik, die möchte ich hier auf diesem Bild nochmal zusammenfassen zum Ende diesen ersten Teiles. Die Genetik, und die ist ja wichtig, verstehen wir, ohne die Gene würden wir überhaupt keinen Bauplan haben und es würde sowieso alles zusammenfallen. Aber die Epigenetik, die macht das Ganze bunt. Denn Gene, die sind durch die Eltern vorgegeben, aber die Epigene, die sind angelegt, aber sind veränderbar. Ja? Die Gene, die kann ich nicht verändern groß. Natürlich kann ich Gene, man kann Gene verändern mit speziellen, sehr starken Medikamenten, die leider viele Nebenwirkungen haben in der Krebstherapie heutzutage. Aber wir kommen manchmal nicht drum rum, weil wir noch keine besseren Wege gefunden haben. Und die Gene können auch verändert werden durch radioaktive Strahlen oder durch sehr starkes Sonnenlicht zum Beispiel und andere Toxine zum Beispiel, durch Gifte können sich die Gene verändern, aber leider immer dann bei solchen Sachen zum Schlechten und nicht zum Besseren. Wir können die Genetik als Hardware bezeichnen, die Epigene als Software. Das heißt, ich habe eine gewisse Hardware mitbekommen, aber welches Computerprogramm ich drauf spiele, das entscheide immer noch ein Stück weit ich mit. Die Veränderungen hier, wie gerade beschrieben, können tödlich sein und viele gute Veränderungen durch die Epigene erzielbar. Eineiige Zwillinge, nicht einmal eineiige Zwillinge sind gleich und von daher ist auch die Individualität bei eineiigen Zwillingen gewahrt. Schafft unterschiedliche Menschen, bringt eine ungeahnte Diversität in unsere Qualität Mensch. Nicht kontrollierbar, da festgelegt, viel Kontrolle, da plastisch ist nochmal das Gleiche. Die Genetik, die bringt mäßig Verantwortung mit sich, aber hier haben wir viel Verantwortung für das, was wir tun, weil wir haben die Verantwortung für unsere Kinder und die Enkel. Und genau, Jetzt habe ich leider keine Boxen dabei, aber vielleicht zeige ich euch hier zum Abschluss noch ein Video gerade, ein Videoclip, wenn er funktioniert. Oder ich habe ihn auch hier drauf. Wie gerade diese Mechanismen simuliert sind. Ich versuche es gerade hier. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Video. Es zeigt eigentlich, Entschuldigung, wir schieben es rüber. Es zeigt eigentlich die Befruchtung der Eizelle, dann das Wachstum des Kindes im Mutterleib und inzwischen findet ihr es auch bei YouTube, glaube ich. Aber es ist ein kann ein bisschen Ton machen, aber es ist eh nur Musik. Da sieht man gerade die Eizelle und die Eizelle, da kommen jetzt verschiedenste Spermien und nur ein einziges macht das Rennen. Jetzt geht eins durch und sofort ist alles verschlossen. Das heißt, sobald eins durch ist, ist zu und es kommen keine weiteren mehr rein. Es gibt das Erbgut frei und die verschmelzen, wie wir es am Anfang gesehen haben. Dann passiert dieses Rolling, dass die Eizelle, die rollt entlang der Tube, nistet sich ein und es beginnt schon zu wachsen. Leider von der Qualität nicht so gut. Jetzt hier, also am Computer wäre es besser zu sehen. Hier bildet sich jetzt schon die Wirbelsäule, das Neuralrohr, Herzaktivitäten. Ich weiß nicht, soll ich es zu Ende bringen, weil man sieht zu wenig. Man sieht fast nichts. Also jetzt bilden sich die Nervenzellen, die Verknüpfungen. Nochmal? Genau. Also in den ersten 10 bis 12 Wochen beginnt das zu schlagen, ja. Also nach 10 Wochen sieht man das deutlich. Die Sache ist nur, man weiß nicht, was genau letztlich der Zünder ist. Und das Schlagen allein ist auch noch nicht Leben. Es braucht immer ein Herz, aber es braucht auch ein Nervensystem. Und alles wächst wunderbar nacheinander mit heran. Also es ist unglaublich komplex. Da sieht man das Herz dargestellt jetzt. Ja, es ist schade. Ich kann es euch gerne auch privat schicken, wenn ihr es wollt. Das stellt jetzt gerade, wisst ihr, was das ist? Ja, das Gleichgewichtsorgan und da. Das ist Animation, aber es ist, jeder einzelne Schritt ist maßstabsgetreu und auch diese Sachen, die dargestellt sind, man sieht dann die Augen sich öffnen und alles und auch, dass es dann das erste Mal realisiert, dass da was ist, Hände oder eine Nabelschnur und so, diese Sachen, die sind beobachtet und werden dann da auch dargestellt und das ist schön, dass man das auch mal so Leuten weitergeben kann, weil das die Faszination irgendwo auch weckt. Also es ist dieses Bewusstwerden, dass hier Leben ist und dass ich damit was tun kann. Das passiert, das fängt eben schon im Mutterleib an. Also das sieht man jetzt leider nicht gut. Normal, no, da ist eigentlich das Skelett noch von der Mama auch dargestellt dann im Hintergrund. Weil es merkt jetzt, es ist zu eng. Ich will raus. Natürlich parallel auch der Hormonmechanismus im Körper der Mutter. Und alles ist genau getimed, im Idealfall. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen. Sieht man jetzt gerade nicht so gut, leider. Außenrum ist das Skelett noch vom Becken von der Mutter. Genau. Wenn ihr wollt, kann ich euch diesen Video auch geben oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Ich finde es sehr spannend, einfach diese Mechanismen. Und wenn ihr zu diesem ersten Teil jetzt Fragen habt, dann bin ich gerne dafür bereit. Im zweiten Teil würden wir Epigenetik und Krebs anschauen ein bisschen, weil Krebs ist ein absolut interessantes Gebiet heutzutage. Oder Mikrobiom ein bisschen reingehen. Weil das Mikrobiom ist etwas, was jetzt in den letzten 2 Jahren erst in aller Munde ist und vielleicht, oder 2, 3 Jahren so, und vielleicht wollt ihr dazu noch mehr hören. Wir können dann ein bisschen auch das so machen, wie was euch am meisten interessiert. Gibt es zu dem ersten Teil Fragen? Also gibt es da Verständnisfragen oder irgendwelche sonstigen Fragen?